Ich weiß nur von Anfang an, ja, cool, die haben gerade das Wort Inklusion schon mal irgendwo geschrieben oder zumindest schon mal gegoogelt und wollen jetzt eine Kampagne damit machen. Das ist schon mal gut.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und auf diese Folge habe ich mich besonders gefreut, weil ich diese großartige Frau aus diesem Internet da draußen kenne, sie schon fleißig und erfolgreich gestalkt habe, sie angeschrieben habe, ob sie dabei sein will und sie hat sofort Ja gesagt, was mich unglaublich gefreut hat. Wir reden heute über das Thema Inklusion mit Laura Gehlhaar. Ich freue mich, dass du mir virtuell zugeschaltet bist, liebe Laura.
Hallo Tijen, ich bedanke mich für die Einladung. Endlich kommen wir zusammen.
Ich freue mich. Next Level ist dann Kaffee, live und in Farbe.
Ja, und dann Bier.
Und dann Bier.
Dann die harten Sachen.
Ich wollte gleich mal abtesten erstmal was Unalkoholisches, aber gut. Alkohol finde ich auch super. Du bist Autorin, du bist Speakerin, du hast das Buch geschrieben, Kann man da noch was machen? Großartiger Titel. Und wir reden heute über Inklusion. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich natürlich noch fleißiger deine Kanäle gecheckt und viel von dir und über dich gelesen. Und habe festgestellt, dass was dich, finde ich, so großartig macht und ausmacht, ist dein Humor. Braucht es für Inklusion Humor?
Ja, aber nicht nur für Inklusion braucht es Humor. Ich bin so der Meinung, dass Humor wie so ein Lebenselixier ist und wunderbar auf sehr, sehr viele Themen in vielen Situationen angewendet werden kann und auf jeden Fall darf. Und wenn es um solche Themen geht wie Inklusion, wo man dann vielleicht eben auch um ernstere, sehr, sehr wichtige, für viele Menschen sehr wichtige Themen spricht oder Themenbereiche, dann sollte der Humor da auch nicht fehlen.
Aber Humor ist ja häufig auch Auslegungssache. Und ich finde, es fängt ja zum Beispiel schon im digitalen Kontext an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so zum Beispiel ein paar Freundinnen, mit denen kann ich unglaublich viel lachen. Aber wenn ich zum Beispiel digital ein Smiley hinter einem Satz vergesse, habe ich schon oft erlebt, dass mir dann Leute geschrieben haben, vielleicht sogar auch Leute, die mich nicht so gut kennen, so, ist das jetzt ernst gemeint oder wie meinst du das oder warum bist du heute nicht gut drauf? Ja, wenn ich irgendwann zum Beispiel nur schreibe, ich bin da und da, können wir telefonieren und dann kein Smiley dahinter mache, dann wirkt es irgendwie auf einmal hart. Und ich habe schon festgestellt, dass Humor eben häufig anders ausgelegt wird. Und ich glaube, gerade beim Inklusionsthema ist das doch manchmal so ein schmaler Grat. Was ich vielleicht total witzig finde, finden 50 andere Leute überhaupt nicht lustig. Wie finde ich da so einen Weg?
Ich finde das ganz lustig, was du gerade erzählt hast mit diesem Beispiel, dass du hinter manchen Nachrichten einfach auch ein Smiley machen musst, ja, damit das auch genauso verstanden werden muss. Das muss ich auch im realen Leben, beziehungsweise im Offline-Leben. Muss ich das genauso machen, weil auch da manche Menschen ja meinen Humor oder wenn ich halt etwas sehr, sehr, sehr ernst sage, aber nur in meinem Kopf lächle oder darüber lache, dann wird das auch teilweise missverstanden. Manchmal fragen mich auch Freunde so oder Freundinnen sogar, war das jetzt lustig gemeint, war das jetzt ernst gemeint? Ja, und dann reicht ein Blick und dann kennen die mich auch. Aber ich habe genau das, was du gerade beschrieben hast, auch außerhalb des Internets. Ja, das ist ganz, ganz lustig. Und um auf deine Frage aber zurückzukommen, was interessant ist, ist, dass Leute ja ein ganz gewisses Bild von Menschen haben, die eine Behinderung haben.
Ja.
Das sind Annahmen, das sind Vorurteile, das sind irgendwelche Geschichten, die sie mal gehört haben, obwohl sie vielleicht noch nie selbst in Berührung oder in Kontakt mit einer Person mit einer Behinderung waren. Aber man hat einfach diese Annahmen, Vorurteile, die man ja eben irgendwie sich angeeignet hat oder die einem auch anerzogen wurden. Und was ich ganz oft erlebe, ist, dass wenn ich eben dahergerollt komme, sagen wir mal so, also ich sitze im Rollstuhl für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich noch nicht kennen, und ich dann eben so, ja, sagen wir mal, auftrete oder ganz einfach bin, wie ich einfach bin, und das ist sehr offen, sehr aufgeschlossen. Ich möchte auch was sagen, immer irgendwie so ein Spruch auf den Lippen, und ich kann Leute, glaube ich, sehr, sehr schnell vielleicht mitnehmen und auch berühren, und auf einmal wird dieses Bild, was sie von mir haben, komplett umgewürfelt. Und das Lustige ist, dass man das auch an ihren Reaktionen dann, wenn es denn eben so ist, sehr gut ablesen kann. Also was ich merke, ist dann erst so eine gewisse Angespanntheit, vielleicht eine Verunsicherung, vielleicht sogar auch Angst. Ja, das ist so ein Extremfall. Und auf einmal entdecken die Leute, oh mein Gott, sie ist fröhlich, oder sie
die ist ein Mensch.
Und dann darf ich da auch drüber lachen, so schön. Und dann fällt von diesen Menschen irgendwas ab, also dann fällt diese Anspannung ab. Ja, und dann sehen sie halt, ah ja, okay, da sitzt halt ein Mensch, oder da steht ein Mensch vor mir, der vielleicht hier und da mal ganz lustig sein kann. Das finde ich immer ganz interessant, so zu beobachten. Es birgt natürlich auch immer eine gewisse Gefahr, weil ich irgendwie auch dadurch immer in so einer eigenen Verantwortung stehe, den Leuten Verunsicherung, Ängste und so weiter zu nehmen. Ja, also es ist immer so, dass ich diejenige bin, ja, die dann irgendwie, ich sag mal ganz böse jetzt in dem Zusammenhang, den Clown spielen muss, um eben Vorurteile irgendwie glatt zu bügeln oder eben umzukehren, dass sie auch ja denken, ah ja, okay, mit der kann man auch normal reden, und die kann auch normal denken. Und das kann dann natürlich auch anstrengend sein, und natürlich sollte es niemals in der Verantwortung einer behinderten Person liegen, irgendwelche Unsicherheiten, Ängste und Vorurteile aus dem Weg zu räumen.
Ja.
Aber das bringt der Aktivismus, vor allem der Aktivismus in der behinderten Szene, einfach mit sich, leider, automatisch.
Absolut. Und ich finde es super, dass du auch den Punkt dieser Unsicherheit nochmal direkt ja auf den Tisch bringst, weil ich das auch beobachte in meinem Umfeld. Ich glaube, das kann man generell für Diversitäts- und auch Inklusionsthemen sagen, ja. Dass ich immer wieder feststelle, dass da erstmal eine große Unsicherheit im Raum ist. Und wenn es dann Menschen schaffen, die eben, sage ich mal, eine Form der Diversität abbilden, mitbringen, wenn die es dann schaffen, diese Unsicherheit aufzubrechen, dann ist auf einmal die Stimmung in dem Raum total locker. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wie du gesagt hast, dass das irgendwo immer diesen Druck mit sich bringt, selber irgendwie dafür zu sorgen, dass alle locker sind. Wenn jetzt aber Leute zuhören und sagen, hey, ich will auf der anderen Seite diese Unsicherheit ablegen, hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, sprich Dinge direkt und transparent an, oder was hilft, ein Stück weit lockerer zu werden, sag ich mal?
Ja, also wenn man das so fragt, dann geht man ja irgendwie auch davon aus, dass alle, oder sagen wir mal die meisten Menschen, da auch einfach vielleicht Berührungsängste und Probleme haben. Also gewiss haben sie das, es haben das viele, aber auf keinen Fall alle. Und ich möchte auch immer gerne betonen, dass das eben auch nicht so ist. Also mir begegnen ja in meinem Alltag, in meinem Leben auch unglaublich viele Menschen, die total natürlich und respektvoll mir begegnen. Genauso begegnen sie mir wie allen anderen auch, oder Personen, die keine Behinderung haben. Also allen Menschen das so vielleicht so, naja, auf eine gewisse Art und Weise zu unterstellen, ist vielleicht auch ein schwieriger Gedanke, ganz einfach, ne? Weil ich glaube, dass es dann wie so ein Rattenschwanz ist, dass es dann gleichzeitig auch noch mehr Unsicherheiten und Vorurteile schürt, weil man ja schon mit einem Vorurteil an Nichtbehinderte rangeht.
Ja.
Und das möchte ich irgendwie auch nicht. Ich würde es sogar so unterschreiben, dass es auch meine Freundinnen und Freunde auch so erzählen würden, die eine Behinderung haben, dass natürlich nicht jeder Mensch oder jede Person, die ihren Weg kreuzt, gleich total verunsichert ist. Ne? Das ist natürlich nicht so.
Aus ganz vielen Sprüchen wurde auf einmal ein Buch. Begegnen dir diese Sprüche immer noch? Oder hast du das Gefühl, dass du mit deinem Buch einen Beitrag dazu leisten konntest, dass sich da was tut?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das auch im Buch geschrieben habe. Aber irgendwo habe ich das mal aufgeschrieben, auch öffentlich so gesagt. Ich glaube, dass diese Sprüche niemals enden werden. Immer ein Teil meines Lebens ausmachen. Dass es dann eben vielleicht eine Frage ist, ob sie vielleicht weniger werden. Denn ich kann mir ehrlich gesagt auch mit sehr nachhaltigem Aktivismus gerade noch nicht wirklich vorstellen, dass man Menschen erreicht oder die Menschen oder alle Menschen erreicht, vor allem nicht die, die einfach auch ganz aktiv nicht offen für gewisse Themen sind und dass man in deren Köpfe vielleicht auch nicht wirklich ja eindringen oder anklopfen kann. Mhm. Und deshalb denke ich, dass diese Sprüche auf jeden Fall noch immer ein Teil meines Lebens sein werden. Zumindest so lange, bis Deutschland noch nicht umgesetzt hat oder eben auch verstanden hat, dass Inklusion einfach im Kindergarten beginnt und sich ein Leben lang durch alle Lebensbereiche hindurchziehen muss, damit man einen natürlichen Umgang und eine natürliche Begegnung mit Menschen mit Behinderung pflegen, aufbauen, wie zuerst aufbauen und pflegen kann.
Hast du das Gefühl, dass dieses Internet da draußen hilft? Social Media?
Ja, unbedingt. Das Internet, ich kann mich noch genau erinnern, als ich es entdeckt habe.
Wann war das?
Es war sehr spät. Ich muss es ehrlich zugeben. Ich war unglaublich lange Kind, das draußen aufgewachsen ist, gespielt hat. Ich glaube, ich habe noch mit 13, 14 draußen noch auf den Feldern gespielt und irgendwelche Hütten gebaut. Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr lange Kind und hatte da ehrlich gesagt noch gar nicht so den Zugang zu. Und so wirklich richtig das Internet nicht nur entdeckt, sondern auch es auch wirklich genutzt, habe ich es erst, als der Hype begann, sonntagabends zum Tatort zu twittern. Und weil ich auch Tatort geschaut habe und ja, mir dann da irgendwelche Gedanken so einfielen, habe ich mir einen Twitter-Account gemacht und das dann genauso gemacht.
Weißt du noch, wann das war ungefähr?
Nee, das müsste ich mir wirklich in meiner Twitter-Historie anschauen. Und dann habe ich halt eben angefangen, über meinen Alltag zu twittern. Also alles fing bei Twitter an. So auch wie jetzt eben heute noch. Ja. Ja. Ich hatte dann irgendwann über meinen Alltag getwittert, damals auch mit 140 Zeichen. Und dann bin ich wirklich ziemlich schnell auch zu meinem Blog gekommen. Meinem Blog, den habe ich dann eröffnet im Januar 2014. Dann war das so ein Selbstläufer und jetzt sitze ich mit dir hier in diesem Podcast auf. Ja.
Und auf Instagram zeigst du ja auch, finde ich, auch da wieder auf ganz humorvolle Art und Weise Ausschnitte, gerade auch über Story, aus deiner Lebensrealität. Also man taucht, finde ich, so richtig ein in deine Perspektive. Ich musste schon häufiger irgendwie lachen oder schmunzeln, weil ich oft das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt mit dir dabei. Also ich bin mit dir jetzt einkaufen oder ich bin mit dir was essen. Warum machst du das? Also hilft es dir? Ist das einfach Spaß? Oder merkst du auch, dass du darüber die Menschen nochmal anders erreichst und abholst?
Ja, das ist ja das Schöne, wenn man durch diese Social Media Kanäle es schafft, diese Kanäle eben auch für sich zu nutzen und zu benutzen, um auf die eigene Lebensrealität aufmerksam zu machen. Also das war ja so mein damaliger Grundgedanke auch. Und ich bin eben genauso wie viele Menschen mit Behinderung auch damit groß geworden, dass sie keine Stimme haben und dass sie selbst nicht über sich und ihre eigenen Bedürfnisse reden, sondern dass über sie gesprochen wird und von außen, von Nichtbehinderten, entschieden wird, was die Bedürfnisse sein könnten. Und deshalb leben wir auch hier in Deutschland mit mehr Förderschulen für behinderte Kinder und Jugendliche als Gymnasien zum Beispiel. Und das Internet bietet einfach die wunderschöne Möglichkeit, einfach so Herr und Herrin der eigenen Lage zu sein und die Bedürfnisse, die Wünsche, eben die eigene Lebensrealität preiszugeben. Und auch wenn ich das ungern jetzt an so eine aktivistische Arbeitsagenda knüpfen möchte, das kann man eben auch irgendwann so von selbst. Nicht jeder Mensch mit Behinderung ist automatisch auch Aktivist oder Aktivistin. Aber alleine zu sehen, dass das in meiner Timeline auf Twitter, auf Instagram ich viel mit behinderten Menschen, mit ganz unterschiedlichen Behinderungen auch, konfrontiert bin, wird somit zu meinem Alltag. So, und ich entwickle eine Sehgewohnheit und Hörgewohnheiten. Mein Vokabular erweitert sich, was Inklusion angeht oder das Thema Inklusion angeht. Ich entwickle vielleicht sogar eigene Ideen, eigene Meinungen. Dafür fand ich das Internet über die letzten Jahre einfach unglaublich hilfreich, auch was den politischen Druck angeht.
Ja. Und vor allem, gerade was du sagst, ne, in diesen Netzwerken zu sein, die Perspektive auch einfach mal zu wechseln. Also ich meine, ich sehe das auch bei mir selber, dass ich im Laufe der Zeit auch viele meiner Positionen, die ich vielleicht vor noch 5, 6 Jahren hatte, dass ich die total verändert habe. Manchmal denke ich auch, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich lese ja manchmal so Interviews von vor mehreren Jahren oder Statements und denke so, boah, Wahnsinn. Ich möchte mir am liebsten selber so einen Brandbrief schreiben, ja, was ich damals gesagt habe, krass, also keine Ahnung, was in mich gefahren ist. Aber ehrlich gesagt, da habe ich mir letztens überlegt, ist auch gut, weil wäre ja schlimm, wenn ich irgendwie mich gar nicht weiterentwickeln würde, ja, und in 10 Jahren immer noch irgendwie an dem Punkt wäre. Und das ist ja irgendwie auch gut, zeigt auch, dass man sich weiterentwickelt. Und ich glaube, gerade auch im Inklusionsbereich merke ich auch, je mehr Leuten du folgst, die eben verschiedene Aspekte auch von Inklusion sozusagen in sich tragen und abbilden, desto eine stärkere Sensibilität für verschiedene Themen bringst du auch mit. Also wirklich durchaus auch mal die eigene Filterbubble zu verlassen, hilft ja total.
Ja, total. Geht ja nicht nur, hoffentlich, nicht behinderten Personen so, die das Internet und die Social-Media-Kanäle nutzen, sondern auch behinderten Menschen natürlich. Und auch mein Horizont hat sich auch nochmal einfach um 3 Meter erweitert, auf jeden Fall mindestens. was das Thema angeht. Und genauso, wie du gerade gesagt hast, würde ich natürlich auch nicht mehr hinter Äußerungen oder vielleicht Meinungen stehen, die ich, weiß nicht, vor 5, 6 Jahren oder so mal im Internet laut bekundet habe. So. Und das ist aber auch das Gute, dass sich das alles gut weiterentwickeln kann oder beziehungsweise, dass auch der Raum dafür gegeben wird und dass man nicht direkt, und das ist auch eine große Gefahr des Internets oder der Social Media Kanäle, dass man nicht direkt vernichtet wird.
Du hast vorhin kurz angedeutet, dass Inklusion ja schon im Kindergarten eigentlich anfängt, respektive anfangen sollte. Was genau meinst du damit?
Also ich begründe das immer so ganz gerne, diese Unsicherheiten, die ich in meinem Alltag erfahre von Menschen, die noch nie oder sehr, 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 sehr wenig mit Behinderung oder behinderten Menschen an sich in ihrem Alltag zu tun haben, die kommt ja irgendwo her. Also die wächst ja irgendwo heran und die hat ja irgendwo ihren Ursprung. Und ich glaube, wenn man, beziehungsweise ich glaube nicht nur, ich weiß, wenn man also wirklich von Beginn an mit einer Natürlichkeit, mit Dingen konfrontiert wird, mit Menschen konfrontiert wird, mit Diversität konfrontiert wird, dann ist es eben nicht mehr nur Diversität, sondern eben ja normal. Mhm. Also selbst mir, ich habe meine Behinderung mein Leben lang, aber selbst bei mir wäre es so gewesen, dass wenn ich im Kindergarten, in der Grundschule, auf dem Gymnasium später schon mit anderen Kindern, mit unterschiedlichen Behinderungen zusammen aufgewachsen wäre, das hätte mir unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben und das hätte viel, viel, viel mit meiner persönlichen Entwicklung gemacht. Es hätte mir zum Beispiel diesen elenden Sonderstatus genommen, ja, und das hätte mir viele nackte Finger genommen, die jeden Tag auf mich gezeigt haben, ja, das ist unsere behinderte Schülerin oder das ist unsere Schülerin mit Behinderung. Ja, die kann das nicht und die soll das nicht und die fährt hier nicht mit, weil die kann nicht. Und es hat für mir unglaublich gut getan, von Anfang an einfach dieses Wissen zu haben, durch Erfahrung gemacht zu haben, dass ich nicht alleine bin und dass es viele ganz unterschiedliche Arten von Körpern gibt, von kognitiven Eigenschaften gibt, von Aussehen gibt und so weiter und so fort. Und dass es eigentlich ziemlich natürlich ist, auch einen krummen Rücken zu haben oder auch nur einen Arm zu haben. Denn Menschen sind nun mal verschieden. So. Und das hätte mir unglaublich viel gebracht. Und ich gehe dann mal davon aus, dass auch anderen Kindern, Jugendlichen, dann erwachsenen Menschen guttun würde, direkt von Anfang an mit Diversität und ganz einfach biologischen Eigenschaften konfrontiert zu werden. Ich glaube auch, dass nicht behinderte Menschen einfach ein Recht darauf haben, mit behinderten Menschen zusammenleben zu dürfen.
Ja.
Und zusammenarbeiten zu dürfen, sie lieben zu dürfen, mit ihnen Sex zu haben, mit ihnen aufzuwachsen. So, das ist genauso das Recht von Nichtbehinderten auch. Diesen Gedankengang finde ich ganz gut, weil es immer diese Annahme rausgeht, dass behinderte Menschen immer irgendwo unten in dieser Kette stehen und sich irgendwie durch viel Kampf und Aktivismus hochkämpfen müssen. Das müssen sie auch. Es ist ja so. Es ist leider gesellschaftlich genauso, ja, anders gerade nicht möglich und politisch. Aber es würde doch sehr gut sein, wenn die Einstellung zumindest bei Nichtbehinderten genauso die wäre. Hey, Moment mal, wo sind eigentlich die ganzen behinderten Menschen hier an meiner Schule? Warum bin ich hier das einzige Kind mit einer scheiß Behinderung? Oder warum bin ich hier an meinem Arbeitsplatz die einzige Frau mit Behinderung? Genauso wie man sich eben auch fragt, warum arbeitet hier keine Person of Color oder keine schwarze Frau? Ja, dieses ständige Hinterfragen, ja, der eigenen Privilegien.
Du hast gerade das Thema Unternehmen angesprochen, Unternehmenswelt. Wie schaust du darauf? Stichwort auch das Thema, ich sag mal, Inklusionsthemen als Marketingzwecke einsetzen. Erlebst du das? Beobachtest du das? Oder hast du das Gefühl, dass wir in Deutschland wirklich diese, ich sag mal, Awareness mitbringen, dass das jetzt nicht ein Marketingthema ist, sondern dass es zu einer gesunden und nachhaltigen Unternehmenskultur dazu gehört, dass sie eben auch inklusiv ist?
Das Thema Inklusion generell ist besonders in der Unternehmenswelt ein unglaubliches, ja, In-Thema. Also es ist ja ein unglaublicher Trend teilweise, und der Trend oder Inklusion als Trend entlarvt sich immer ganz schön, wenn bei einem Unternehmen immer so vorne an der Haustür die Inklusionsfahne aufgestellt wird, die dann schön in den Wind wehen darf, aber hinter dieser Tür überhaupt nicht Inklusion gelebt wird und sich Inklusion überhaupt nicht durch die verschiedenen Arbeitsmodelle und Hierarchien zieht. Das ist immer ganz, ganz entlarvend. Und ja, man kennt natürlich die Begriffe, ne, Greenwashing, Windowdressing etc. Und das passiert mit Inklusion oder mit inklusiven Themen in der Unternehmenswelt sehr, sehr schnell. Und sehr, sehr oft. Das Lustige ist, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen berate, was ich gerne inklusiver aufstellen möchte oder eben irgendeine inklusive Kampagne aufziehen möchte, was ich als allererstes immer gut finde. Also da kenne ich noch gar nicht die Idee. Ich weiß nur von Anfang an, ja cool, die haben gerade das Wort Inklusion schon mal irgendwo geschrieben oder zumindest schon mal gegoogelt und wollen jetzt eine Kampagne damit machen, das ist schon mal gut. So, das ist der erste Schritt in eine richtige Richtung. Und dann fahre ich dahin und dann auf einmal passiert so ein Zusammenbruch, wenn es dann eben heißt, ja, nee, eure Idee ist halt eben wirklich mehr Windowdressing oder mehr so in diese Greenwashing-Richtung. Denn nach der Kampagne hört Inklusion ja nicht auf. Beziehungsweise hören diskriminierende Strukturen ja nicht auf. Und dann kann man eben gewisse Fragen stellen, wie sie sich denn vorstellen, Inklusion nachhaltig im Unternehmen unterzubringen. Und dann fällt die Antwortquote schon wieder sehr, sehr gering aus. Dann gibt es noch ein Phänomen, dass auf einmal alle sehr erstaunt darüber sind, dass Inklusion Geld kostet. Und zwar viel Geld so kosten kann. So. Und dass es aufwendig ist, dass es auch mühsam ist. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel jetzt aus meiner großartigen Werbekarriere erzählen. Und zwar, als ich meinen allerersten Werbespot gedreht habe, vor vielen, vielen, vielen Jahren, als ich noch jung war. Und es hieß so, ja, wir suchen einfach eine Rollstuhlfahrerin, weil wir brauchen eine Rollstuhlfahrerin, die uns hier einmal durchs Bild rollt, sozusagen. Das fand ich schon mal gut, weil natürlich es eigentlich gang und gäbe ist, dass wenn man in irgendeinem Werbespot das Thema Behinderung aufgreifen möchte, dann setzt man halt irgendeine nicht behinderte Person in so einen Krankenhausrollstuhl, der vorne und hinten nicht passt, was natürlich dann die ganze Seriosität und Authentizität zunichte macht. Und zumindest hat man es dann schon mal geschafft, mich irgendwie im Internet zu finden. und mich dann eben angefragt, ob ich bei diesen Werbespot machen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, also finde ich cool, möchte ich gerne machen. Ich habe allerdings die und die Behinderung und dann bräuchte ich vielleicht hier und da Unterstützung bei den und den Sachen. Und dann fing das schon an. So, und dann entstand auf einmal mehr Aufwand. Zum Beispiel konnte ich nicht in diese Wohnwagen, wo man dann gestylt wird. Da kam ich dann schon mal nicht rein. Ja, dann musste ich mich im Februar, wo es wirklich arschkalt war, draußen umziehen. Ja, und musste draußen geschminkt werden. Ja, und das sind dann eben alles so Sachen, die man dann eben ja berücksichtigen muss, beziehungsweise einfach ganz offen kommunizieren muss. Wenn Behinderung im Spiel ist, dass es vielleicht nicht immer so läuft, als wenn man sich eine nicht behinderte Person ins Team holt, sondern dass ganz einfach Absprachen getroffen werden müssen, damit alle am Ende eine gute Arbeit machen können. Das muss den Leuten, vor allem den nicht behinderten Leuten, einfach bewusst und klar sein.
Ich fand dein Beispiel so unglaublich gut, weil es, glaube ich, nochmal zeigt, dass tatsächlich das, was du erwähnt hast, nämlich dieses, ich frage jemanden an, weil ich vielleicht diese Grundawareness mitbringe, aber ich denke eigentlich gar nicht weiter. Also welche Voraussetzungen muss es eigentlich geben, dass ich eben auch Menschen dann wirklich richtig einbinden kann? Und das erlebe ich ehrlicherweise auch in meiner Arbeit im sozusagen Diversity-Kontext auch, dass dann Unternehmen sagen, wir wollen jetzt irgendwie diverser werden, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen oder in Digitaljobs haben. Und dann sagst du so, ja, okay, können wir machen, wir können irgendwie in die Zielgruppe rein, aber die Unternehmenskultur muss sich halt auch verändern, weil wenn es nicht so viele Frauen in Führungspositionen gibt, muss man sich ja einmal die Frage stellen, warum ist das so? Und liegt es vielleicht daran, dass eben die Kultur nicht gegeben ist? Und dann hilft es auch nicht, sage ich mal, Frauen da anzuwerben und sie zu begeistern, dass sie anfangen, wenn man dann feststellt, wenn man Teil des Unternehmens ist, dass die Kultur eigentlich gar nicht so cool ist. Und genauso, glaube ich, ist es eben auch in dem Inklusionsbereich. Also eine Unternehmenskultur wirklich inklusiv aufzusetzen, ist im Grunde ja eine Lebensaufgabe für ein Unternehmen, ja. Und ich glaube, damit tun sich viele wahnsinnig schwer.
Richtig. Genau das ist es. Und da könnte man natürlich viele Antworten auch drauf finden, warum das so schwierig ist. Ne? Auch. Und aber diese Fragen, die man sich dann da stellen sollte, darauf werden sich auf jeden Fall auch Antworten finden. Ich glaube, was ein großes Problem einfach ist immer der Machtverlust, den man eben auch gezwungenermaßen vielleicht auch eingehen muss. Wenn man sein Unternehmen, seine Organisation, was auch immer, inklusiv oder auch divers aufstellen möchte, dass auch immer ein gewisser Verlust von Macht oder das Abgeben von eigenen Privilegien zur Folge haben kann. Ich glaube, dass niemand da sitzt und denkt so, ah, Moment mal, jetzt muss ich meine Privilegien abgeben oder ich muss mein Privileg 3a muss ich ja jetzt abgeben. Das möchte ich nicht. So, ich glaube nicht, dass da jemand so sitzt. Ich glaube, dass das von alleine einfach passiert. Und wenn es dann jemandem bewusst wird, dann fühlt man sich erstmal angegriffen und irgendwie an die Wand gedrückt. Dann kehrt man vielleicht schneller wieder zurück zu alten Strukturen, als der Person lieb ist, die eigentlich gerade in ein inklusives Unternehmen reinkommen wollte.
Das ist total interessant, dass du das sagst und wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, weil ich echt vor kurzem in einem Interview das gesagt habe, dass Diversitätsthemen und Inklusionsthemen immer auch Machtthemen sind. Dass es immer darum geht, wer geht welche Macht ab und wer bekommt auch am Ende des Tages welche, ja? Also wer bekommt die Aufmerksamkeit, die man sich vielleicht selbst auch über Jahre erarbeitet hat? Man saß irgendwie in einem wunderschönen großen Büro, wo man anhand der Glasfensterfront ablesen konnte, wie wichtig man ist. Und jetzt heißt es auf einmal, wir müssen hier irgendwie diverser, inklusiver werden. Da kommen Menschen, die sehen anders aus, die ticken anders, die sind jünger, die sind frischer, die sind auch noch im Internet unterwegs, sind visibel. Und jetzt muss ich auf einmal meine Position hier aufgeben. Das tut ja auch irgendwo weh. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der dann damit reinspielt, ja.
Auf jeden Fall. Das Krasse ist, und ich kann jetzt wirklich nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen oder Beobachtungen sprechen, denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch ist, inwieweit man mir als behinderte Frau Erfolg zugesteht. Und ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass Nichtbehinderte da sehr, sehr empfindlich drauf reagieren, weil sie sich dann vielleicht denken, warum ist die besser als ich? Wie?
Laura, ich könnte wirklich mit dir hier noch Stunde um Stunde reden. Das müssen wir auf jeden Fall dann nochmal nachholen. Zum Abschluss nochmal an diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, was kann ich denn konkret als Einzelperson, als Individuum tun, um ja für eine inklusive Gesellschaft, vielleicht sogar auch Unternehmenskultur zu sorgen? Hast du da Tipps?
Ja, das ist eine gute Frage, die mir auch wirklich oft gestellt wird. Das Lustige, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie ich darauf geantwortet habe, sind die Antworten immer unterschiedlich.
Das kenne ich.
Ausgefallen, scheiße. Aber ich glaube, dass also gerade, was mir als allererstes in den Sinn kommt, ist zu hinterfragen, Strukturen zu hinterfragen und sich selbst zu hinterfragen. Ich hatte die große Hoffnung, jetzt nah bei Unternehmen zu bleiben oder Organisationen, dass sie es sich irgendwann gar nicht mehr erlauben können, nicht inklusiv sich aufgestellt zu haben oder inklusive Strukturen nach außen hinzutragen. Das ist ja so eine leicht naive Hoffnung, die ich habe. Aber ich brauche diese Hoffnung, um auch meinen Aktivismus weiterhin glücklich zu gestalten und weiterzudenken. Ja, und ich hoffe natürlich auch, um das jetzt so vielleicht auf eine einzelne Person runterzubrechen. Ich glaube, dass man immer mehr auch in einen gewissen Drang, ja, geschoben wird, dass man offen sein muss für, ja, Diversität und gewisse Themen, die unsere Gesellschaft einfach weiterbringen, beziehungsweise, ja, dass man halt überleben kann. Ja, also ich denke jetzt gerade eben an Umweltthemen, an Nachhaltigkeit etc. Also ich glaube, dass der Mensch insgesamt einfach viel mehr auch dazu einfach gezwungen wird, weil es einfach nicht mehr anders geht, hinzuschauen, aufmerksam zu sein, sich vielleicht auch eine eigene Stimme aufzubauen und aktiv werden muss. Wenn das nicht als solches passiert, besteht die Gefahr, dass diesen Planeten ja irgendwann so nicht mehr geben wird.
Ich fand den Aspekt jetzt nochmal super gut, dass du gesagt hast, dass du die Hoffnung hast, und ich glaube, das eint uns, dass es einfach irgendwann nicht mehr Thema ist, beziehungsweise ein Thema ist, wenn Leute, wenn Unternehmen, wenn Politik, Gesellschaft, wenn sie nicht inklusiv sind. Ich finde das ein super Aspekt, weil der mir auch in meiner Arbeit total die Hoffnung gibt, es lohnt sich irgendwie darauf hinzuarbeiten. Und ich glaube, Menschen, die jetzt zuhören, die sich auch dafür einsetzen, genauso die Hoffnung gibt. Insofern, es war ein ganz wunderbares, hoffnungsvolles Gespräch, liebe Laura. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich bedanke mich, Jen. Bis bald auf ein Bier und ein Hartgetränk.
Sehr gut. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.